Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Weltoffen und liberal. So beschreibt ein langjähriger Weggefährte Prinz Reuß, als er ihn in den 90er Jahren kennenlernt. Ja, und jetzt sitzt eben dieser Prinz auf der Anklagebank. Aus dem weltoffenen Menschen ist offenbar ein Verschwörungstheoretiker geworden. Prinz Reuß soll der politische Kopf der Gruppe sein und die Anklageschrift, die hat es in Sicht. Laut Generalbundesanwalt will sie angeblich zuerst den Bundestag stürmen, dann die Bundesregierung gewaltsam ausschalten und schließlich einen sogenannten Rat als Übergangsregierung einsetzen, selbst wenn das Menschenleben kostet. Aus den Plänen, da wird aber nichts. Stattdessen steht Reuß seit Mai mit 8 weiteren Angeklagten in Frankfurt am Main vor Gericht. Unter ihnen auch die ehemalige Richterin und AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann. 260 Zeugen sollen angehört werden. Und damit alles gesittet abläuft, sorgen jedes Mal bis zu 45 JVA-Beamte für die Sicherheit im Saal. Zum Auftakt dieses Prozesses ist das öffentliche Interesse natürlich groß. Es gibt insgesamt 120 Plätze. Jetzt aber sind nur noch gut ein Viertel davon besetzt. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau berichtet.
Ein Gewerbegebiet am westlichen Rand von Frankfurt am Main. Hier im Stadtteil Sossenheim hat das örtliche Oberlandesgericht eine durch Stacheldraht gesicherte Leichtbauhalle errichtet. Normalerweise finden die Staatsschutzverfahren des OLG mitten in der Frankfurter Innenstadt in der Nähe des U-Bahnhofes Konstablerwache statt.
Der Justizstandort Konstablerwache hat keine geeigneten Räumlichkeiten gehabt. Wir verfügen nicht über einen Saal, der von den Sicherheitsvorkehrungen, die erforderlich sind, und auch von der Personengröße geeignet gewesen wäre, dieses Verfahren angemessen durchzuführen,
sagt Gundula Fenz-Böhr, Richterin und Pressesprecherin des Gerichtes. An diesem Tag steht die Aussage von Birgit Malsack-Winkemann auf der Tagesordnung des Gerichtes. Die in Darmstadt geborene ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete ist eine der 9 Angeklagten, denen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen wird. Ziel der Vereinigung sei es gewesen, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam zu beseitigen und durch eine eigene, bereits in Grundzügen ausgearbeitete Staatsform zu ersetzen. So lautet die Anklage. Die meisten der rund 30 Besucherinnen und Besucher schütteln vor Prozessbeginn den Kopf, als sie nach ihren Erwartungen gefragt werden. Ein Mann, der anonym bleiben will, antwortet:
Ich bin gegen rechts engagiert und versuche mich halt schlau zu machen, was da läuft, wie die Leute argumentieren, wie die aussehen. Das wollte ich mir mal anschauen. Es ist ja endlos. Die Leute, die Angeklagten, das sind Endlosschleifen, das sind ihre Verschwörungstheorien. Das ist ja für einen dann nicht interessant, da jeden Tag dann dabei zu sein. Aber ich weiß, was es geht.
Heute soll ja die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete sprechen. Mhm. Was wissen Sie über sie?
Ehemalige Anwältin, ja. Die war damals engagiert im Bundestag, als da eben Leute reingeführt wurden. Und die hat schon sehr viele widersprüchliche und wirre Aussagen gemacht.
Birgit Malsack-Winkemann redet an diesem Tag mehrere Stunden. Sie bestreitet dabei energisch, Gesinnungsgenossen durch den Bundestag geführt zu haben, um das Gebäude für einen möglichen Umsturzversuch auszukundschaften. Als AfD-Bundestagsabgeordnete habe sie jährlich mehr als 300 Menschen als Touristen durch das Gebäude begleitet. Das habe schlicht zu ihren Pflichten gehört, argumentiert die Angeklagte. Einer der Prozessbeobachter an diesem Tag ist Pitt von Bebenburg. Er ist Chefreporter der Frankfurter Rundschau. Seine Zeitung begleitet den Prozess seit mehr als 3 Monaten so intensiv wie wohl wenige andere Medien. Auch Birgit Malsack-Winkemann hat er hier schon mehrfach erlebt.
Glaubwürdig ist, dass Abgeordnete im Bundestag regelmäßig Gruppen durch den Bundestag führen, durch das Gebäude. Gruppen, die mit unterschiedlichen Interessen kommen. Ich glaube in dem Fall nicht an die Harmlosigkeit, aber es wird schwer sein, das zu widerlegen. Es sei denn, es gibt eben Abhörprotokolle, auf die ich sehr gespannt bin. Die Behörden haben ja lange mitgehört und mitgelesen. Die zeigen, dass dieser Besuch schon definitiv auserkoren war, um auszuspähen für einen späteren Umsturz.
Birgit Malsack-Winkemann war von 1993 bis 2017 Richterin in Berlin. Als Angeklagte versucht sie nun, jede aktive Beteiligung an einer möglichen Umsturzplanung zu widerlegen. Ihre zentrale Strategie lautet: Nicht die Gruppe um Prinz Reuß, der sie angehörte, wollte einen Umsturz durchführen, sondern ein internationales Bündnis umsturzbereiter Geheimdienste und Militärs, auch aus den USA und Russland, die sogenannte Erdallianz. Erst nachdem diese bewaffneten Putschisten die Macht erlangt hätten, wäre die Gruppe um Prinz Reuß an sie herangetreten, um sie um eine Regierungsbeteiligung zu bitten, argumentiert Malsack-Winkemann vor dem Frankfurter Gericht. Prozessbeobachter Pitt von Bebenburg.
Ich bin sehr gespannt, wie das juristisch am Ende ausgeht. Mir scheint klar zu sein, dass die Ideologie, die dem zugrunde liegt, vorhanden war und dass der Wunsch eines Umsturzes verbreitet war bei den Angeklagten. Was mir aber nicht klar ist, ob die Behauptung stimmt, mit der sie bisher sich vor allen Dingen verteidigen, dass nämlich der Umsturz nicht von ihnen ausgehen sollte, sondern von einer sogenannten Allianz, also einer Gruppe von Geheimdiensten, Regierungen, Sicherheitsbehörden, die angeblich in diesem Verschwörungsglauben bereitstehen, die Demokratie abzuschaffen und durch eine andere Herrschaftsform zu ersetzen. Das Hauptargument der Anwälte und auch der Angeklagten lautet bisher, wir hätten gar nichts von uns aus gemacht, wir hätten gewartet, bis der Tag X ausgerufen wird von dieser Allianz. Und das wird ein spannender Punkt sein, ob der juristisch verfängt oder vielleicht sogar sachlich widerlegt werden kann, wenn entsprechende Dokumente von der Anklagebehörde vorgelegt werden.
Sie räume ein, dass es heute schwer vorstellbar sei, dass Amerikaner und Russen in dieser sogenannten Erdallianz zusammengearbeitet haben sollen, argumentiert die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann vor Gericht. Doch sie habe zunächst an die Existenz einer solchen Allianz geglaubt. Erst später sei ihr klar geworden, dass es diese Geheimorganisation gar nicht gibt.
Ja, dieser Begriff der Allianz ist sehr wichtig und er hat, glaube ich, für die ganze Gruppe eine Rolle gespielt in unterschiedlicher Intensität. Allerdings sind einige aus der Gruppe dann doch hellhörig geworden, als der angebliche Kontaktmann zur Allianz das nicht hingekriegt hat, einen Kontakt herzustellen. Und es gibt einige, die inzwischen sagen, da sind wir selber einem Hirngespinst aufgesessen. Immerhin so viel ist an Aufklärung schon mal passiert.
Sagt Pitt von Bebenburg, der Chefreporter der Frankfurter Rundschau. Mit Blick auf die rund 20 bis 30 Menschen, die regelmäßig als Zuschauerinnen und Zuschauer den Prozess besuchen, bemerkt er:
Es gab einen spektakulären Moment oder einen emotionalen Moment, als die frühere Ehefrau und die Tochter von Reuß vor Gericht waren und dann eben den Kontakt gesucht haben durch die Glaswand, durch die man nichts hören kann. Die Tochter ist geboren mit Down-Syndrom. Er hat versucht, ihr verständlich zu machen, wie die Situation ist. Das war schon ein berührender Moment. Ansonsten sind allerhand Personen da, die mit dieser Szene von Corona-Leugnern, Reichsbürgerdenken und QAnon-Verschwörungsideologie sympathisieren, wie mir scheint. Einige davon hatte ich auch im Prozess in Stuttgart gesehen. Also die verbringen offenbar viel Zeit damit, in verschiedenen Prozessen in diesem Komplex anwesend zu sein.
Pitt von Bebenburg glaubt nicht, dass der Prozess in Frankfurt am Main bereits wie vorgesehen im Sommer nächsten Jahres zu Ende sein wird. Er rechnet mit einer erheblich längeren Dauer.
Es ist eines der größten Terrorverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik, der sogenannte Reichsbürgerprozess. Und in Frankfurt am Main steht der mutmaßliche Rädelsführer Prinz Reuß mit 8 weiteren Angeklagten vor Gericht. Das haben wir ja gerade gehört. Aber es ist eben nicht nur der einzige Prozess in dieser Causa. In Stuttgart-Stammheim stehen ebenfalls 9 Angeklagte vor Gericht. Und auch sie sollen an den Umsturzplänen beteiligt gewesen sein. Und zwar als der sogenannte militärische Arm der Gruppe. Nach 20 Verhandlungstagen hat das Gericht in Stuttgart bislang aber nur wenig von den Angeklagten selbst gehört. Also sind es irre Verschwörungstheoretiker, sind es harmlose Staatskritiker oder doch gefährliche Putschisten? Was sich aber bislang in dem Prozess zeigt, es gibt viele Verbindungen in die Querdenkenszene. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms mit den Hintergründen.
Reutlingen bei Stuttgart im Morgengrauen. Polizeibeamte mit Schutzhelm, Schild und bewaffnet laufen ein Treppenhaus hoch. Sie wollen die Wohnung von Markus L. durchsuchen. Er soll mit der mutmaßlichen Terrorgruppe um Prinz Reuß verbunden sein. Die Polizei sucht Nachweise über einen möglicherweise geplanten Staatsumsturz. Im Stuttgarter Gerichtssaal werden die Einsatzvideos vom März vergangenen Jahres in ohrenbetäubender Lautstärke abgespielt. So ähnlich klingt es, wenn die Kameradrohne filmt. Laut wird Polizei gerufen, die Tür aufgesprengt. Markus L. soll rauskommen. Zurückziehen oder ich schieße, ruft der, verschanzt mit mehreren Waffen in seiner Wohnung. Über einen Sessel hat er eine schusssichere Weste gehängt. Nach 6,5 Minuten schießt ein Polizist. Markus L. erwidert, die Schießerei endet mit einem schwer verletzten Polizisten. Die Polizei findet eine Wohnung voller Munition und Waffen.
Die machen halt nicht nur die Tür nicht auf, sondern sie schießen mit schweren Waffen, mit Kriegswaffen, dann auf die Beamtinnen und Beamten, die vor dieser Türe stehen.
So umschreibt es Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel später.
Ich habe von Anfang an davor gewarnt, diese Personen als harmlose Spinner abzutun. Diese Ereignisse belegen, wie richtig das gewesen ist.
Markus L. ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Wie es so weit kommen konnte, Richter Joachim Holzhausen kann der Antwort in Stuttgart nur stückchenweise näher kommen. Denn der Angeklagte schweigt, sitzt in grüner Cargohose und Poloshirt hinter der Panzerglaswand im Stammheimer Gerichtssaal. Kollegen und Freunde beschreiben ihn als schüchtern, unnahbar im Persönlichen, Waffen- und Autofan. Von seinen vielen Tätowierungen am Körper ist immer nur dieser eine Schriftzug am Unterarm zu erkennen.
Civis pacem parabellum. Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor.
Markus L. war jemand, der gegen Corona-Regeln und Geflüchtete wetterte, auf Querdenken-Demos und in verschwörerischen Chatgruppen war. Nähe zu Reichsbürgern inklusive. Ähnliche Radikalisierungsmuster beschreibt auch Baden-Württembergs Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube.
Da hat tatsächlich die Corona-Zeit genau den gegenteiligen Trend bewirkt. Das ist sicherlich ein Trigger. Und auch der Themenkomplex Prinz Reuß zeigt exemplarisch die Vermischung der Szenen, sowohl die Reichsbürger, die wiederum in sich ja keine geschlossene Gruppe sind, sondern sehr heterogen sind, ist es nach wie vor nur ein geringer Teil organisiert.
Auch der Angeklagte L. soll eine der rund 140 Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben haben, habe mitmachen wollen bei einer der militärischen Heimatschutzkompanien in der Gruppe um Prinz Reuß. Eine Armee, die nach einem Staatsumsturz aufräumen sollte. Wie viel der Angeklagte L. von Staatsumsturzplänen wusste, bleibt bisher unklar. Markus L. hat in den Pandemiejahren offenbar immer wieder die Rechtmäßigkeit der Bundesrepublik in Frage gestellt, trat in Militärkleidung, vermummt, auf einer Querdenken-Demo auf und wurde deshalb sogar verurteilt. Die Verteidigung will ihn als harmlosen, freundlichen Industriemechaniker darstellen, die Schüsse Notwehr. Aber wie L. hätten sich viele in der Querdenkenszene radikalisiert. Jan Rathje ist Politikwissenschaftler am CEMAS, einer gemeinnützigen Organisation, die über verschiedene Formen von Extremismus und Desinformation aufklärt. Rathje erklärt die Radikalisierung innerhalb von Querdenken.
Innerhalb der Querdenken-Proteste war es allerdings so, dass man keine Abgrenzung vornehmen wollte, dass man sich nicht spalten lassen wollte. Am Anfang war es so, dass Reichsbürgergruppierungen Teil der Gesamtproteste gewesen sind. Die Protestierenden, die nicht dieser Auffassung waren, sich aber auch nie abgegrenzt haben von diesen Gruppierungen.
Impfskeptiker, die staatliches Handeln in Frage stellen, treffen auf Ideologien, die den Staat komplett in Frage stellen.
Dass ein gemeinsames Feindbild existiert hat, nämlich die da oben. Und das Ganze wurde aber dann stückweise versehen mit einem vertieften Narrativ aus dem Reichsbürgermilieu, nämlich, dass der Staat aus bestimmten Gründen gegen seine BürgerInnen vorgeht, weil er Teil einer bösartigen Verschwörung ist.
Vor allem eine Verschwörungserzählung spielt eine immer wichtigere Rolle.
Was sich aber feststellen lässt, ist, dass ab Ende 2019 besonders auch Reichsbürger sich zu QAnon-Reichsbürgern wandeln.
QAnon, eine Verschwörungserzählung, die für die Gruppe um Prinz Reuß eine zentrale Rolle gespielt haben soll. Eine geheime Allianz aus Repräsentanten anderer Staaten plane, unser politisches System zu beseitigen, weil es ohnehin nicht rechtmäßig sei und im Geheimen Kinder versklave. Die krude Erzählung kommt in Versatzstücken aus den USA und konnte sich vor allem über die Messenger-App Telegram verbreiten.
Weil diese Plattform nicht systematisch gegen menschenfeindliche Ideologien, Verschwörungsideologien etc. vorgeht.
Guten Morgen, hier spricht der Alexander vom Telegram-Kanal. Frag uns doch, wir haben dies.
Über seinen Telegram-Kanal Frag uns doch das Original habe der Angeklagte Alexander Q. nicht nur antisemitische Botschaften, Verschwörungserzählungen verbreitet, sondern sei ab Sommer 2022 auch Sprachrohr der Reuß-Gruppe gewesen, so die Bundesanwaltschaft. Wie immer in den 20 Verhandlungstagen sind Unterstützerinnen im Stammheimer Gerichtssaal, Angehörige, werfen Kusshändchen, winken, präsentieren Botschaften auf ihren selbst bedruckten T-Shirts. Trau der Wahrheit, das Gute wird gewinnen, steht da auf Englisch. Alexander Q. sitzt an dem Tag mit Brille, gescheiteltem grauen Haar auf der Anklagebank, das Hemd spannt leicht über dem Bauch. 130.000 Menschen hatten Q.s Kanal abonniert. Nach dem Staatsumsturz wollte man mit ihm einen eigenen Sender betreiben. Q. sollte demnach auch das Signal geben für den Tag des angeblich bevorstehenden Staatsumsturzes.
Ja, was soll ich sagen? Wir haben alle darauf gewartet, dass endlich der Tag kommt und wir das Militär auf der Straße sehen.
Das Militär, zu dem auch die selbst gegründeten Heimatschutzkompanien gehörten, so die Bundesanwaltschaft. Richter Joachim Holzhausen hat bis kommendes Jahr noch viele Zeugenaussagen und Puzzlestücke aus den 700 Aktenordnern zusammenzutragen, um einen geplanten Staatsumsturz einer terroristischen Vereinigung nachzuweisen.
Unser Schwerpunkt heute im Deutschlandfunk Kultur, der sogenannte Reichsbürgerprozess. Und weil er so groß ist, ist er aufgesplittet in drei Verfahren vor drei Oberlandesgerichten und nach Frankfurt und Stuttgart. Da schauen wir gleich nach München. Neben Frankfurt und Stuttgart ist München der dritte Standort, an dem gegen die mutmaßlichen Mitglieder der sogenannten Reichsbürgergruppe um Prinz Royce prozessiert wird. Begonnen hat das Verfahren erst Mitte Juni und während man sich in Frankfurt und Stuttgart auf ganz bestimmte Bereiche innerhalb dieser Gruppe fokussiert, da zeigt der Prozess in München vor allem eins, die ganze Bandbreite ihrer Anhängerschaft. Auf der Anklagebank, da sitzt ein promovierter Jurist, eine Ärztin, ein IT-Spezialist, aber auch eine selbsternannte Astrologin und ein Angeklagter mit angeblich seherischen Fähigkeiten. Unser Landeskorrespondent in Bayern, Michael Watzke, hat sich den Prozess für uns angeschaut.
Der große Schwurgerichtssaal 101 des Oberlandesgerichts München hat schon viele außergewöhnliche Verfahren erlebt. Den NSU-Prozess, den Sedlmayr-Mord, das Demjanjuk-Kriegsverbrecherverfahren. Aber so laut und durcheinander wie derzeit im Reichsbürgerprozess führten sich die Verteidiger der Angeklagten selten auf.
Das ist mit richtig viel Gepöbel und in den Sitzungspausen dann mit Grinsen, mit Faustrecken, mit Abklatschen untereinander, dass man es der Vorsitzenden offensichtlich, so nehme ich es wahr, mal wieder gezeigt hätte.
Prozessbeobachter Robert Andreasch verfolgt den Münchner Reichsbürgerprozess für verschiedene Medien. Er hat fast alle der bisher 17 Verhandlungstage verfolgt. Manchmal saß er als einziger Journalist im Verhandlungssaal. Vor ihm die 8 Angeklagten mit ihren Verteidigern. Neben und hinter ihm 25 Polizisten, die für die Sicherheit und Ordnung im Gerichtssaal sorgen sollen.
Also es gibt ein ständiges Reingerufe durch einzelne der Angeklagten, aber vor allem durch deren Verteidigerinnen und Verteidiger.
Der lauteste Rechtsanwalt dabei, Wolfgang Heer, der einstige Pflichtverteidiger von Beate Zschäpe im NSU-Prozess. Jetzt droht Heer zornig eine Verleumdungsanzeige gegen einen Zeugenbeistand im Reichsbürgerverfahren an und stellt die angebliche Befangenheit der Richterin in den Raum. Die unterbricht das Verfahren mehrfach. In der Mittagspause steht Heer, der den Angeklagten Thomas T. vertritt, Zigarette rauchend vor dem Gerichtsgebäude und wiegelt ab.
Die Atmosphäre mag für Sie angespannt wirken. Ein Strafprozess ist von seiner Natur aus eine kontradiktorische Angelegenheit. Und das ist nichts Besonderes, dass verschiedene Rechtsauffassungen aufeinander prallen, mitunter auch in etwas deftigeren Worten. Aber man geht hier höflich miteinander um.
Die lauten Spiegelgefechte, Senatsbeschlussforderungen und Verzögerungstaktiken lenken davon ab, dass inhaltlich noch nicht viel passiert ist. An Tag 16 sagt der erste Zeuge aus, der Sohn der Angeklagten L., einer blondierten Astrologin. Der junge Mann hatte heimlich ein Gespräch mit seiner verschwörungsgläubigen Mutter auf dem Handy aufgenommen. Die Tonbandaufzeichnung spielt das Gericht im Saal vollständig ab. Frau L. räumt viele Vorwürfe ein und entschuldigt sich sogar, auch wenn sie ihre eigene Rolle in der geplanten Verschwörung herunterspielt. Prozessbeobachter Robert Andreasch findet, es sei fast ein bisschen untergegangen.
Dass sie natürlich ganz, ganz große Teile der Anklage bestätigt hat. Ihre Verteidiger haben es nicht Geständnis genannt, aber es war in weiten Teilen eine geständige Einlassung.
Die Angeklagte L. ist die einzige der 8 Beschuldigten, die sich bisher ausführlich zum Tatvorwurf der Verschwörung und geplanten Reichstagsbesetzung geäußert hat. Der Angeklagte Christian W. hat nur Angaben zu seiner Biografie gemacht. Der Angeklagte Thomas T. sagt auf Anraten seines Anwaltes Wolfgang Heer gar nichts.
Es ist das gute Recht eines jeden Angeklagten, Angaben zur Sache zu verweigern. Schweigen darf niemals negativ ausgelegt werden.
Den 8 Angeklagten, die alle in Untersuchungshaft sitzen, bleibt noch viel Zeit, ihre Meinung zu ändern und vielleicht doch auszusagen. Der Münchner Prozess ist zwar nur bis Frühsommer 2025 terminiert, aber Wolfgang Heer sagt,
das Verfahren wird mutmaßlich mehrere Jahre andauern. Es geht um den Vorwurf der Gründung und Beteiligung einer einheitlichen terroristischen Vereinigung, also um einen Personenzusammenschluss. Wenn es 3 Hauptverhandlungen gibt, kann es natürlich zu Widersprüchen kommen.
Soll heißen, was an den Prozessstandorten Frankfurt oder Stuttgart herauskommt, muss auch in München bekannt sein und in die Hauptverhandlung eingeführt werden. Manche Prozessbeobachter gehen deshalb von einem Zeugen- oder sogar Richtertourismus zwischen München, Frankfurt und Stuttgart aus. Generalbundesanwalt Kai Lohse.
Wir wissen, dass das bestimmte Schwierigkeiten auf sich werfen wird, diese verschiedenen Verhandlungen, die Ergebnisse zusammenzuführen und Informationen bereitzustellen. Wir halten das Ganze aber für keinerlei Beeinträchtigung mit Rechten der Angeklagten oder der Verteidigung verbunden.
In dieser Woche will das Oberlandesgericht München erstmals einen Zeugen befragen, der gleichzeitig Angeklagter im Verfahren in Frankfurt ist. Maximilian E. kann sich dabei auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Prozessbeobachter, die alle drei Reichsbürgerverhandlungen verfolgen, halten Stuttgart für den bisher am weitesten fortgeschrittenen Prozess. München hinkt demnach hinterher. Manche bezeichnen das Münchner Verfahren als Esoterikerprozess oder gar als Verhandlung der Spinnerten. Rechtsextremismus-Experte Robert Andreasch kennt dieses Klischee.
Das liegt halt unter anderem daran, dass die Angeklagte L die Astrologin ist. Aber man muss schon sagen, hier sind Leute aus dem Rat angeklagt, hier sind Leute angeklagt, die mit Waffen, mit der militärischen Bewachung vom Prinz Heinrich Reuß beispielsweise zu tun hatten. Der Prozess unterscheidet sich ja auch in seinen Anklagevorwürfen überhaupt nicht. Hier ist ja auch die terroristische Vereinigung, der Hochverrat, der putschistische Umsturz und zahlreiche Waffendelikte angeklagt. Ich hielt es eher immer für eine Verharmlosung, so zu tun, als ging es hier nur um esoterische Wirrheiten.
Wirr wirken lediglich einige der Prozessbesucherinnen und Besucher, die auf der Zuschauertribüne sitzen und eifrig mitschreiben. Ob sie aus der Reichsbürgerszene sind, wollen sie nicht sagen. Sie dürfen aus Sicherheitsgründen keine eigenen Stifte mitbringen. Ein Justizmitarbeiter teilt stattdessen Papier- und Bleistifte aus. Die Sicherheitsvorkehrungen am Oberlandesgericht München sind weiterhin sehr hoch, auch wenn die 8 Angeklagten inzwischen keine Handschellen mehr tragen müssen. Einige von ihnen zeigen ihre Verachtung für den Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland jedes Mal, wenn das Gericht in den Saal tritt. Während alle anderen kurz aufstehen, stellen sich diese überzeugten Reichsbürger schon Sekunden vor dem Eintritt der Richter auf und bleiben auch danach noch mehrere Sekunden stehen, wenn alle anderen schon wieder sitzen. Es wirkt, als wollten sie damit sagen, wir sind nicht wegen der Richterin aufgestanden.